Wenn du in deinem Leben Leid erfährst, dann hast du allen Grund zur Freude. Lass mich das nochmal wiederholen. Wenn du in deinem Leben Leid erfährst, hast du allen Grund, dich zu freuen. Die Bibel gibt uns viele verrückte Aussagen, viele fast unfassbar unbegreifbare Aussagen, und das ist eine davon. Wir werden aber heute auch im Verlauf sehen, dass dieses Wort oder diese Aussage nicht allgemein für jeden gilt. Aber wir wollen heute zusammen erkennen, was es bedeutet und wie ich darauf komme zu sagen, wenn du leidest, hast du allen Grund, dich zu freuen. Ich bin oft so erstaunt, wie Gott unsere Predigtpläne synchronisiert. Letzte Woche haben wir von Paulus und Silas gehört. Die beiden saßen im tiefsten Verlies. Es hat gestunken, wahrscheinlich waren einige ihrer Wunden infiziert und sie saßen in der Dunkelheit und Jonathan hat es so gut beschrieben, dass ihre Beine eingesperrt waren in einem Holzblock und ihre Beine konstant gespreizt waren, sodass sie regelmäßig Krämpfe hatten. Und in diesem Leid saßen die beiden. Und was lesen wir? Was haben sie gemacht? Haben sie aufgegeben? Waren sie verzweifelt? Sie haben Lieder gesungen. Sie haben sich gefreut an dem, was Gott in ihrem Herzen tut und in ihrem Leben tut. Und Jonathan hat uns geholfen, nochmal zu sehen, wie wichtig auch Lieder sind in unserem geistlichen Kampf und in unserem Leben. Wie Lieder auf eine besondere Art und Weise biblische Wahrheit mit unserem Herzen verbinden, mit dem Ausdruck dessen, was wir sagen. Und deswegen kann ich hier stehen und so eine Aussage machen und sagen, durch Leid hast du allen Grund zur Freude, weil wir letzte Woche schon ein biblisches Beispiel gesehen haben. Und das Problem ist aber, oder kommt auch dann manchmal, wenn Lieder falsche Theologie vermitteln. Und es ist wichtig, und wir können nur dahin kommen, uns in Leid zu freuen, wenn wir richtige Theologie haben und verstehen. Wahrheit ist essentiell. Es gibt zum Beispiel ein Lied, das heißt auf Englisch Hallelujah Anyway. Also sowas wie, trotzdem ich Leid erfahre, trotzdem singe ich Halleluja. Und da heißt es dann, auch wenn schwierige Zeiten vor mir stehen, auch wenn ich verloren bin, weiß ich, dass ich gefunden bin. Soweit so gut. Und dann aber heißt es kurz vor dem Refrain, auch wenn diese Umstände sind, wird mein Herz doch irgendwie sagen, trotzdem singe ich Halleluja. Klingt auf den ersten Moment erstmal charmant, ist aber, wie wir heute sehen werden, nicht richtig die Theologie, die uns die Bibel vermitteln will. Ich möchte, dass du, wenn du hier rausgehst heute, entweder wenn du gerade im Leiden bist oder wenn du Leid erfahren wirst, dass du wirklich von Herzen singen wirst, Halleluja. Aber nicht aus einem Herzen des Trotzes, einem Herzen des, egal was, ich sing trotzdem Halleluja, sondern weil du auf biblischer Wahrheit stehst. Weil du verstehst, was Leid tut. Weil du verstehst, warum Gott uns, der Gemeinde und jedem Einzelnen von uns Leid gegeben hat. Also müssen wir uns die Fragen stellen, was ist denn Theologie des Leides? Wie muss ich Leid biblisch verstehen? Warum leiden überhaupt Christen? Warum sind die, die doch eigentlich Gottes Kinder sind, dazu berufen zu leiden? Ist das nicht so ein bisschen ein Widerspruch? Sollten wir nicht, wenn wir errettet sind, auf Adlers Flügeln fliegen und uns freuen, dass wir errettet sind und niemals mehr Leid erleben? Das sind Fragen, denen wir heute gegenüberstehen müssen. Und das sind Fragen, mit denen Gott uns aber nicht alleine lässt, sondern wo er uns biblischen Grund gibt, worauf wir aufbauen können, worauf wir unser Leben setzen können, worauf du dein Leben setzen kannst. Leid ist Grund zur Freude. Und wir werden heute sehen, warum das so ist. Wir werden heute drei Dinge sehen, an denen du dich erfreuen kannst. Drei Dinge, auf denen du dein Leben bauen kannst und wo du fester Gewissheit sein kannst, dass du allen Grund hast, dich zu freuen. Und deswegen sind wir heute zusammen und wir wollen uns zusammen ausrüsten lassen, zurüsten lassen mit biblischer Lehre. Dass entweder wir gerade in einem Moment sind, wo wir leiden, oder wir in eine Situation kommen, wo wir leiden. Ich möchte, dass wenn du leidest, du heute rausgehst und bestärkt bist darin, dich zu freuen und nicht zu sagen, trotzdem freue ich mich, sondern deswegen freue ich mich. Und dass wenn du heute nicht leidest und Gott es dir gerade schenkt, dass du in diesen Dingen dich freuen darfst an deinem Leben, daran, dass es dir gut geht, dass du Gesundheit hast, will ich dir sagen, Gott wird das jedem Einzelnen schenken. Gott wird es jedem Einzelnen schenken zu leiden. Und ich möchte, dass du vorbereitet bist und dass du weißt, wo du hingehen musst, wenn das Leid zu dir kommt. Und allen voran möchte ich, dass du erkennst, dass Leid absoluter Grund ist, dich zu freuen. Und was du daran sehen wirst, ist, dass du feststehen wirst. Dass du nicht umgehauen wirst, wenn Leiden auf dich zurollen und wenn die Welle kommt, dass du feststehst wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen und nicht umgehauen wirst, wenn die Wellen kommen und wenn der Wind tobt. Und es geht auch mit in den Bereich rein von Heilsgewissheit. Und das ist wichtig. Und deswegen möchte ich hier schon mal ausklammern, zu zeigen, dass Leid ist Grund zur Freude, nur für diejenigen gilt, die im Glauben stehen. Öffne mit mir mal bitte den Römerbrief, wo wir weitermachen in unserer Serie. Ihr dürft gerne zu Römer Kapitel 5 aufschlagen. Und ich habe in der letzten Predigt vor 2 Wochen schon darauf hingewiesen, dass Paulus hier seinen Adressatenkreis ändert. Die Kapitel 1 bis 4 gingen an die ganze Welt. Jeder Mensch ist ein Sünder. Jeder Mensch steht verurteilt vor Gott. Und in 3:21 bis zum Ende von Kapitel 4 hat Paulus gezeigt, du kannst gerechtfertigt werden. Aus Glaube und Gnade allein. Und dann hat er angefangen in Kapitel 5 und hat gesagt, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind. Alles, was heute gesagt wird, die Theologie, die wir heute rausholen, die Geschenke der Rechtfertigung, die wir sehen, sind für die, die im Glauben stehen. Für die, die aus Glauben gerechtfertigt worden sind. Deswegen werde ich meinen Satz ein bisschen erweitern. Wenn du aus Glauben gerechtfertigt bist, dann hast du allen Grund zur Freude, wenn Leid dich trifft. Und so sind wir also hindurchgegangen, sind zu Kapitel 5 gekommen und kommen nun zu den Früchten der Rechtfertigung. Und wie letztes Mal möchte ich auch diesmal den ganzen Abschnitt nochmal lesen, von Vers 1 bis 11, um den Kontext nochmal mitzukriegen. Lasst uns also zusammen lesen, Römer Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in unseren Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Und die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt wohl kaum jemand für einen Gerechten, für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Das ist der gesamte Abschnitt, die Früchte der Rechtfertigung. Und wir schauen heute auf die Verse 2-5, wo wir die nächsten Früchte anschauen werden und wo wir schauen wollen, woran wir uns nähern können, worauf wir unseren Glauben und unser Leben mit Gott bauen können. Und die ganze Predigt heute steht unter Freude. Und deswegen möchte ich, dass du drei Dinge heute mitnimmst. Erstens, erfreue dich an der bevorstehenden Herrlichkeit. Zweitens, erfreue dich wirksamer Leiden. Und drittens, erfreue dich fester Gewissheit. Und so lasst uns nun reingehen in unseren Text und wir fangen an mit Vers 2 nochmal. Lass uns den nochmal zusammen lesen. Durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, das hatten wir letzte Woche gesehen, ja, wie wir Frieden und Zugang zu Gott erlangt haben. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Letzte Woche bin ich hier ziemlich schnell durchgegangen. Und wo ich am Ende aufgehört habe zu sagen, war, erhebe den Herrn der Herrlichkeit in deinem Leben. Denn woran ich euch erinnern möchte, ist, dass dieser ganze Abschnitt, alles, was wir hier lesen, ist durch Jesus Christus, durch unseren Herrn Jesus Christus, ist all das gewirkt. Unser Frieden, unser Zugang, die Gnade und alles, was wir in diesem restlichen Abschnitt lesen, ist gewirkt durch Jesus Christus. Und so lasst uns anfangen, nochmal zu schauen auf das Ende von Vers 2, wo er sagt, und wir rühmen uns auf die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Diese Herrlichkeit war etwas, was im Alten Testament gefürchtet war. Ein Jude hat sich nicht gefreut im ersten Augenblick, wenn er gehört hat, die Herrlichkeit Gottes. Wir haben uns ein paar Stellen angeschaut, zum Beispiel Moses in 2. Mose 19, wo der Berg geraucht hat und Blitze gefallen sind und Donner war, weil die Herrlichkeit Gottes kam. Aber heute dürfen wir uns an dieser Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes erfreuen. Und da schauen wir jetzt als erstes rein. Und meine erste Aufforderung an dich heute Morgen, erfreue dich an der Herrlichkeit Gottes. In Jesaja zum Beispiel lesen wir so deutlich, wie die Juden oder der das Wort geachtet und gefürchtet hat, sich auch vor dieser Herrlichkeit Gottes gefürchtet hat. In Jesaja 6 lesen wir diese Offenbarung von dieser Herrlichkeit Gottes, eine Vision, die Jesaja sieht. Und da lasst uns mal hören, wie Jesaja darauf reagiert. Jesaja sagt in Jesaja 6, Vers 5, da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn, der Herrscher angesehen. Jesaja hat gewusst, wer er war. Und er wusste, er war ein Sünder. Und er steht gegenüber einer Herrlichkeit, die so heilig, heilig, heilig ist, wie wir es gerade gesungen haben. Und er hat gesagt, wehe mir, ich bin verloren. Ich kann nicht bestehen vor einer so großen Herrlichkeit. Und das Ganze hat sich gewandelt. Jetzt schauen wir nicht mehr auf diese Herrlichkeit Gottes mit Angst und mit Furcht und mit Zittern, sondern wir erfreuen uns. 1. Petrus 4, Vers 13 sagt Petrus, sondern freut euch, ja, also er fängt wieder an, freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Diese Herrlichkeit, dass wir sie sehen dürfen, dass wir vorausschauen dürfen, eines Tages die Herrlichkeit des Herrn zu sehen, ist nun Grund zur Freude. Freust du dich darauf, eines Tages ihn zu sehen und ihn in seiner Herrlichkeit zu sehen? Und in der Ewigkeit könnt ihr gerne zu Hause auch nochmal Offenbarung Kapitel 5 lesen. wo wir sehen, wie die Ältesten und das und alle, die da waren und die Zehntausenden von Zehntausenden niederfallen und anbeten, aus sich selbst heraus, aus Freude vor dem Lamm, das geschlachtet war. Vor dieser Herrlichkeit, die sich ihnen offenbar wurde. Aber das ist nicht alles, was Paulus hier in Römer jetzt meint mit, dass wir uns rühmen, dass wir uns also freuen auf die Herrlichkeit Gottes. Sondern es ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Nicht nur, dass wir Gott sehen werden, sondern auch du wirst verwandelt werden. Auch du wirst verwandelt werden in diese Herrlichkeit. Und auch hier schöpfen wir Hoffnung. Lasst uns mal zusammen gehen in Kapitel 8. Also ein paar Seiten weiter. Im Römerbrief Kapitel 8 sehen wir nämlich, dass diese Hoffnung auf die Herrlichkeit, dass auch wir in diese Herrlichkeit verwandelt werden, beschrieben in diesen Versen. Wir schauen uns an Vers 20 und Vers 30. Vers 20 sagt er, die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. 21, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Gottes Plan ist es also, dass wir nicht bleiben, wer wir sind, dass wir nicht die Sünder sind und dort in diesem Zustand gefangen sind, sondern, jetzt schaut man Vers 30 in Kapitel 8, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er auch berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Ja, das ist hier, wo Paulus auch ist in unserer Stelle in Kapitel 5. Wir sind gerechtfertigt. Und was hat er mit denen gemacht? Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Eine tiefe Hoffnung, die wir tragen, eine Gewissheit, die wir haben, ist, dass die Sünde, die uns jetzt noch anhaftet und gegen die wir noch kämpfen, eines Tages weg sein wird. Und denk mal drüber nach, was er sagt, wenn er sagt, dass wir in das Ebenbild des Sohnes Gottes verwandelt werden. Christus war heilig, heilig, heilig. Er hat nichts mit Sünde zu tun. Und er sagt hier, wir haben Hoffnung darauf, dass wir selbst verwandelt werden. Schreibt euch gerne mal an den Rand 2. Korinther 3, 18. Oder in eure Notizen. Da sagt Paulus nämlich, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Er sagt also, wir schauen auf diese Herrlichkeit und auch wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit und werden selbst verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Herrlichkeit ist hier überall. Ist es nicht eine große Freude, dass diese Herrlichkeit Gottes Teil von dem ist, wer wir sind und vor allen Dingen, wer wir sein werden in Ewigkeit? Wenn du dich freust an der Herrlichkeit Gottes, freu dich daran, dass auch du verwandelt wirst, hier Stück für Stück und dann in einem Augenblick so sein wirst wie er. In einem Augenblick wirst du sein wie er. Und das Ganze sehen wir bildlich für uns dargestellt in 2. Mose. Mose sagt ganz forsch, wie ich finde, er sagt zu Gott, zeig mir deine Herrlichkeit. Nicht fordernd, sondern weil er wirklich danach verlangt hat. Er hat diese Herrlichkeit geschmeckt und jetzt sagt er zu Gott, zeig mir diese Herrlichkeit. Aber was musste Gott machen? Gott hat zu Mose gesagt, stell dich hier in diesen Felsspalt und ich lege meine Hand auf dich und werde an dir vorüberziehen. Und nur in diesem eigenen Augenblick, wo ich dann um die Ecke gehen werde, nehme ich meine Hand und dann siehst du nur meinen Rücken. Mose hat verlangt nach dieser Herrlichkeit. Und dann, was ist mit ihm geschehen? Er kam vom Berg runter und was war mit seinem Gesicht? Es leuchtete. Ja, also diese Herrlichkeit Gottes, die ist nicht einfach nur da, sondern sie macht was mit uns. Diese Herrlichkeit Gottes, sie transformiert uns. Aber wisst ihr, was das Schöne ist an diesem Bild? Und an diesem Vergleich vom Alten zum Neuen Testament? Dieses Schein von Moses Gesicht, ist es geblieben? Nee, es ist nach der Zeit weggegangen, oder? Aber was haben wir gerade gelesen in 2. Korinther 3,18? Dass unsere Herrlichkeit zunimmt. Ja, wir werden verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Diese Herrlichkeit, die Mose gesehen hat, dieses Strahlen, was er dann hatte, hat abgenommen. Aber unsere Herrlichkeit nimmt zu und zu und zu. Und was für ein Geschenk und was für eine Freude, dass Gott uns hier reinnimmt und dass Gott uns hin verwandelt in dieses Bild. Und dessen können wir uns rühmen und freuen, weil Gott in uns wirkt. Mit Furcht und Zittern dürfen wir ihm dienen, weil Gott derjenige ist, der uns das Wollen und das Vollbringen schenkt. Und das gibt uns Gewissheit. Erinnert euch, diese Stelle ist für Gewissheit. Du hast Frieden, du hast Zugang und du wirst verwandelt. Und wenn du diese Transformation siehst, wenn du in deinem Leben siehst, wie du verwandelt wirst, hast du allen Grund festzustehen. Weil das, was mit dir passiert, ist echt. Du bist echt. Und ist das nicht Grund zur Freude? Bist du erfreut über Gottes Herrlichkeit? Lobst und preist du ihn von Herzen? Und versteht mich nicht falsch, es ist nicht etwas, woran wir wirklich arbeiten müssen und wonach wir streben müssen. Es ist etwas, was uns in uns eingebaut ist. Wir haben so viele Babys hier in der Gemeinde, preis sei dem Herrn. Und wenn ihr ein Baby seht, dann sagt ihr nicht einfach, oh schön, sondern, oh, ist das süß, oder? Was aus euch rauskommt, ist Lobpreis. Wenn meine Kinder einen Sonnenuntergang sehen, wo pink und orange und rot am Himmel ist, dann sagen sie, Papa, 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 guck mal, wie schön das aussieht. Wenn ihr an einem schönen Strand seht, sagt ihr einfach nicht nur, toll, sondern ihr sagt, wow, wow, ist das schön. Herrlichkeit, der Eindruck von Herrlichkeit wirkt in uns Lobpreis. Und deswegen nimm das mit, schau auf diese Herrlichkeit, halt diesen Herrn der Herrlichkeit vor dir. Und Lobpreis kommt raus. Und du darfst dich freuen, dass in dieser selben Art und Weise du verwandelt wirst. Nicht, dass du Lobpreis empfängst, aber dass du mehr und mehr den Lobpreis auch Gott gegenüberstellen kannst. Und dann sagst du, ja, alles schön und gut. Du hast letzte Woche erzählt oder vor 2 Wochen, wir haben Frieden, wir haben Zugang. Jetzt hast du erzählt von der Herrlichkeit Gottes. Das ist sowieso ein bisschen abstrakt. Ja, also ich kann das nicht spüren, ich kann das nicht merken. Ist vielleicht für dich, der du am Schreibtisch saßt, schöne Theologie, aber ich brauche was Handfestes. Ich brauche was Konkretes. Und Paulus sagt, okay, ich gebe dir Handfest, ich gebe dir konkret. So wie die Herrlichkeit und unsere Verherrlichung weit in der Zukunft ist, so ist doch eine Sache real und im Hier und Jetzt. Etwas, was alle von uns trifft, in unterschiedlichen Maßen, aber jeder von uns erlebt Leid. Jeder von uns erlebt Schwierigkeiten in seinem Leben. Und für einige von euch vielleicht, die jung im Glauben sind, ja, die gerade noch dieses Feuer haben und die sagen, ja, wie kann mir denn irgendwas? Ja, ich fliege gerade hier über den Wolken und ich freue mich an dieser Herrlichkeit, aber auch du wirst erleben. Leid wird kommen. Und einige von euch, die älter sind oder auch schon länger im Glauben sind, ihr wisst, Leid ist Teil von unserem Leben. Wieder in unterschiedlichem Ausmaß, aber Leid ist da. Und wenn wir in dieses Thema Leid kommen, und vor allen Dingen die vielleicht von euch, die schon viel Leid erlebt haben, werdet ihr sagen, pff, was warst du denn? Du bist ein bisschen über 30 Jahre alt, was willst du mir denn über Leid erzählen? Ich gebe dir recht. Aber weißt du, wer sich sehr gut mit Leid auskannte? Jesus. Und wir lesen hier Gottes Wort, aber es war auch Paulus, der sehr gut wusste, was Leid bedeutet. Lass mich einmal vorlesen, was der Apostel Paulus durchgemacht hat. Und überlegt euch, ob er ein Recht hat, zu euch zu sprechen, wenn es um Leid geht. 2. Korinther 11, die Verse 23 bis 27, sagt Paulus über sich selbst. Ich rede unsinnig, ich über die Maßen. In Mühen umso mehr, in Gefängnissen umso mehr, in Schlägen übermäßig, in Todesgefahren oft. Von den Juden habe ich 5x40 Schläge weniger einbekommen. 3x bin ich mit Ruten geschlagen, 1x gesteinigt worden. 3x habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht habe ich in Seenot zugebracht. Oft auf Reisen, in Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren vor der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern. In Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße. Das ist vielleicht nicht die Liste von den Dingen, die du erlebt hast oder die du erleben wirst. Aber Paulus wusste, was es bedeutet, zu leiden. Und auch ich darf hier stehen, nicht weil ich es erlebt habe, aber weil ich auf dem Wort Gottes stehe. Und deswegen lasse ich heute von Gott ermutigen und nimm diese Worte hier und lasse sie auf dein Leben wirken. Und lass mich dir heute zeigen, dass du, wenn du im Glauben stehst, allen Grund hast, dich im Leid zu erfreuen. Dass wenn diese Dinge passieren und dass wenn du mit Paulus und Silas im Gefängnis sitzt oder andere Leiden dich ereilen, sei es Krebs, sei es, dass du jemanden verlierst, der dir nahe steht, dass du eine andere lange Krankheit hast, dass du allen Grund hast, dich zu freuen. So lasst uns zusammen die Verse 3-5 lesen. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren, aber Bewährung, die Bewährung, aber Hoffnung. Und den Anfang von Vers 5, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Paulus nimmt kein Blatt vor den Mund. Und Paulus verheimlicht nicht, dass nicht auch Leiden Teil unseres Lebens sind. Und auch ein Christ ist nicht davor bewahrt, zu leiden. Und es ist bezeichnend, oder? Wie in einem Abschnitt, der über Rechtfertigung gilt, er kurz 2 Verse nennt und sofort in dieses Thema Leid einsteigt. Und wer auch den 2. Korintherbrief kennt, weiß, dass wir hier viel über das Leid von Paulus lesen. Und so kommen wir nun also zu einem Themenkomplex, den früher oder später jeden von uns ereilt. Bedrängnisse, Schwierigkeiten und Leid. Aber was ich möchte, dass du mitnimmst, ist, dass du verstehst, wenn du im Glauben stehst, wenn du gerechtfertigt bist, dann ist dein Leid transformiert. Leid ist ein Riesenproblem, was jede Religion und auch der Atheismus, dem er sich stellen muss. Wir müssen diese Fragen beantworten. Warum gibt es Leid und warum ist Leid Leid? Warum ist es so schmerzhaft? Warum ist es ein Problem? Und es ist so unfassbar, wie Gott es gemacht hat, dass dieses Leid transformiert ist und wie wir nun Grund haben, wie wir uns erfreuen können, weil die Leiden wirksam sind in deinem und meinem Leben. Und lass uns mal zusammen schauen, wie Paulus uns das erklärt. Ich habe hier eine große Behauptung. Ich sage, dass Leid nun transformiert ist in deinem Leben. Dass Leid nicht mehr so war, wie es früher ist, sondern dass es jetzt anders ist. Lass uns mal reinschauen in den Text. Also wir rühmen uns auch, also wieder diese Freude, so wie wir uns in Gottes Herrlichkeit gefreut haben und uns darin rühmen, so rühmen wir uns jetzt laut Paulus in Bedrängnissen. Bedrängnis oder Leid müssen wir vielleicht erstmal definieren. Dieses Wort hier hat in seinem Gedanken sehr viel mit Druck zu tun. Also das ist, was man benutzen würde, wenn man zum Beispiel Oliven presst, ja, um das Öl rauszukriegen. Dann gibt es diesen Druck, der in dieser Presse ausgeübt wird, damit das Öl rauskommt. Bedrängnisse also als Druck. Alles, was dich bedrängt und was deinen Glauben anfechtet. Was eine Versuchung, eine Anfechtung ist, zu glauben, dass Gott vielleicht es nicht mehr gut mit dir meint. Und 2. Korinther 7,5 definiert Paulus es etwas genauer. Er sagt, Kämpfe von außen, Ängste von innen. Alles, was dich von außen bedrängt und Ängste oder Nöte in dir hervorruft, diese Dinge sind Bedrängnisse. Wir haben vorhin eine Liste von Bedrängnissen gelesen, aber auch wir erleben Bedrängnisse. Und es kann Kritik sein auf Arbeit, kann sein, dass vielleicht Leute dich ausschließen. Auf dem Schulhof, wenn du sagst, du bist Christ und du betest, dass Leute sagen, guck mal, da ist der oder die, die betet. Bedrängnis hat viele Gesichter. Und Paulus sagt auch noch, oder in Apostelgeschichte 14, 22 lesen wir auch, dass Bedrängnisse Teil unseres Lebens sind, weil durch viele Bedrängnisse gehen wir ein in das Reich Gottes. Gott ist also nicht jemand, der einfach, der vielleicht schwach ist und nicht aufgepasst hat und auf einmal treffen dich Bedrängnisse, sondern Bedrängnisse sind Teil des Planes Gottes. Und sie sind sogar so sehr Teil des Planes, dass Paulus hier sagt, rühme dich, freu dich, stehe mit breiter Schulter da und sage, ja, Gott schenkt mir Bedrängnis. Und warum du das kannst, wollen wir jetzt weiterlesen. Weil wir wissen, dass die Bedrängnis etwas tut. Die Bedrängnis bewirkt standhaftes Ausharren. Und das ist ein tolles Wort hier, standhaftes Ausharren. Es ist das, was man beim Sportler vielleicht benutzen würde. Ein Sportler trainiert und das tut weh und verursacht Schmerzen. Aber was erreicht ein Sportler dadurch? Ausdauer. Die Fähigkeit, dem Druck, der von außen kommt, länger standzuhalten. Und dieses Wort hier ist quasi unter etwas stehen, unter einer Last stehen und zu bleiben. Das ist der Punkt, dass du nicht dich rauswindest, dass du nicht schaust, wie komme ich hier raus, sondern dass du bleibst und dass du standhaft darin wirst und dass du nicht wegbrichst, sondern diese Bedrängnis sind dafür da, dir Ausdauer zu geben, dich standhafter zu machen, deine Ausdauer noch größer zu machen. Und wozu führt das dann? Das standhafte Ausharren aber, Vers 4, führt oder bewirkt Bewährung. Und Bewährung vielleicht auch ein, ich weiß nicht, ob es ein altertümliches deutsches Wort ist, aber die Idee hier von Bewährung ist getestet und für gut befunden. Qualität. Im Prinzip wie ein Bestätigen beim TÜV. Ein Stempel zu sagen, ja, dieserjenige welche hat sich bewährt. Also im Gegensatz zu dem Samen zum Beispiel in dem Gleichnis, der auf den Felsen gefallen ist, wo die Sonne aufgeht und er umfällt und sich als nicht echt bewiesen hat, beweist sich jemand, der mit Freude Bedrängnis erleidet, in Standhaftigkeit wächst, als bewährt. Er ist echt, er ist authentisch und der Glaube und die Rechtfertigung, die in ihm ist, ist auch echt und authentisch. Erinnert euch, es geht um Gewissheit. Paulus will das hier nach Hause bringen, dass wir fest stehen können. Und wenn du in Bedrängnissen bist und standhaftes Ausharren mehr hervorkommt, dann beweist du dich und bewährst du dich als echter Christ, der fest im Glauben steht. Und deswegen können wir uns rühmen, weil wir wissen, dass wir in diese Herrlichkeit eingehen werden. Gott ist am Werk in uns. Er arbeitet, er wirkt in uns. Und natürlich sind Leiden schwer, natürlich tut es weh. Aber diese Gewissheit zu haben, dass wir eingehen werden in die Herrlichkeit, ist viel mehr wert als alle Reichtümer, die diese Welt uns geben kann. Also jede Gesundheit, die du haben kannst. Und zu was führt nämlich diese Bedrängnis? Die Bewährung? Die Bewährung führt dann zu Hoffnung. Und wir sind wieder da, wo wir angefangen haben. Wir sind mit Hoffnung reingegangen, Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Und wir kommen mit noch mehr Hoffnung raus. Und dann ist es nicht vorbei, sondern geht wieder von vorne los. Und wir gehen durch den nächsten Kreis von Bedrängnis, von Wachstum in standhaften Ausharren, von Bewährung und noch mehr Hoffnung. Und es wächst und wächst und wächst. Die Herstellung von Gold ist ein fast perfektes Beispiel und Analogie zu dem, was wir hier lesen. Gold wird geschürft in Minen und dann kriegt man viele kleine Steinchen. Aber diese Steinchen sind nicht rein. Sie sind nicht reines Gold. Und um Gold reinzukriegen, durchläuft es nämlich auch Prozesse, immer und immer wieder. Es wird erhitzt. Hitze kommt, der Kessel wird richtig heiß gemacht und all dieses, die Schlacke, die Unreinheiten des Goldes kommen heraus, treten an die Oberfläche, können weggeführt werden und dann wird es gekühlt, gelagert und dann wird es wiederholt. Immer wieder, bis die Unreinheiten raus sind. Und nicht nur Feuer ist ein Mittel, es werden auch Säuren genommen. Salpetersäuren oder Königswasser, alles Mögliche wird diesem Gold entgegengesetzt, um diese Unreinheiten alle rauszuholen. Und dadurch wird dieses Gold reiner. Es wird quasi, also wenn man jetzt zu unserem Bild geht, dieses standhafte Ausharren wächst und dann kann das Gold geprüft werden. Und auch beim Prüfen und beim Testen wird das Gold nicht gestreichelt, sondern wird über einen Prüfstein gerieben, Säure wird ihm hinzugefügt, Röntgenstrahlen raufgeballert, um zu zeigen, dass dieses Gold echt ist, dass dieses Gold rein ist. Und dass dieses Gold ein echtes, wertvolles Stück Gold ist. Und so ist auch in unserem Leben. Nutzt Gott diese Prozesse in unserem Leben, um uns immer wieder zu führen, von Hoffnung zu standhaften Ausharren zu Bewährung. Und diese Bewährung gibt uns wiederum Hoffnung, weil wir wissen, dass wir eines Tages bei ihm sein werden. Und weil wir wissen, dass unser Glaube echt ist. Du ein echtes Stück von Gottes Volk bist. Und das ist interessant, wir haben gerade im Kapitel vorher, Kapitel 4, das ist jetzt schon für uns eine Weile her, aber Paulus ist da gerade rausgekommen. Denk nochmal an Abraham. Ja, Abraham war kinderlos. Kinderlosigkeit ist ein echtes, wirkliches Leid für einige. Und Abraham und Sarah hatten keine Kinder und haben darin gelitten. Und Gott gibt ihnen eine Verheißung und sagt, glaube an diese Verheißung. Du wirst Kinder haben wie der Sand am Meer. Und das war eine Glaubensprüfung für Abraham. Er musste Vertrauen ausüben. Er musste glauben, dass was Gott sagt, wahr ist. Und das hat er gemacht. Wir haben es gelesen in Kapitel 4. Er war standhaft im Glauben, er war stark im Glauben. Er hat nicht gezweifelt, sondern Gott die Ehre gegeben und war völlig überzeugt, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Er musste darin standhaftes Ausharren wachsen. Dieses standhafte Ausharren hat zur Bewährung geführt. Und er war erfolgreich in diesem Test. Aber wie geht das Leben von Abraham weiter? Ein paar Jahre später sagt Gott zu ihm, nimm deinen Sohn und töte ihn. Ich denke, hätte Gott diesen Test vorher nicht gehabt, wäre er vielleicht nicht bereit gewesen für diesen Test. Und so sehen wir auch im Leben von Abraham dieses Prinzip wiedergespiegelt. Gott führt durch vielerlei Versuchungen, oder nicht Versuchungen, sondern Bedrängnissen, um in uns zu stärken, das Vertrauen auf ihn. Und dass wir uns bewähren und dass wir Gott dadurch auch die Ehre geben. Deswegen frage ich dich, wie denkst du über Leid? Ist Leid etwas für dich, wo du so schnell wie möglich weg willst? Wo du nicht standhaft bleiben willst, sondern lieber nicht haben? Nochmal, Leid ist schwer. Keine Frage. Aber Gott will, dass durch dieses Leid etwas Herrliches passiert. Gott will durch Leid in deinem Leben wirken. Und deswegen möchte ich, dass wir umdenken, dass wir nicht denken oder dass wir beten, Herr, lass ihn Freude haben, trotz diesen Anfechtungen und diesen Leiden, sondern ich möchte, dass ihr denkt und betet, Herr, lass ihn erkennen, dass aufgrund dieser Leiden er allen Grund hat, sich zu freuen, weil du in ihm wirkst. Weil dein Name verherrlicht wird und weil dieserjenige, welcher erkennen darf, dass er echt ist. Und natürlich betet auch für Krankheiten, dass sie weggehen. Aber in diesen Dingen können wir beten, dass der Glaube sich bewährt, dass er echt ist, dass er authentisch ist. Leid ist Teil von Gottes Plan. Gott hat Leid nicht nur zugelassen, sondern das ist sein Mittel. Das ist ein Mittel, was er nutzt, um dich voranzubringen, um dich zu heiligen, um dich mehr in sein Ebenbild zu schaffen. Du kannst vielleicht sagen, ja, ich mag diesen Plan nicht, aber das ist Gottes Plan für dich. Und deswegen, lasst uns das annehmen und lasst uns in diesen Leiden uns bewähren. Standhaftes Ausharren darin üben. Ja, dass wir nicht wie ein Jogger, der losrennt auf das Feld, dann nach 2 Minuten sagen, ah, nee, ich kann nicht mehr, sondern dass wir dranbleiben und dass wir in diesem Ausharren wachsen. Weil auch dadurch können wir anderen eine Hilfe werden. Paulus, wie ich auch vorhin gesagt habe, er war sehr erfahren in Leid. Er wusste, wovon er spricht, und er weiß auch, woran er hier spricht. Und eine Sache, in der Paulus auch extrem gut war, war zu argumentieren. Ich habe so ein bisschen drüber gelesen, aber ich möchte auf ein Wort, auf 3 Wörter hinweisen, die extrem wichtig sind, die vielleicht unscheinbar sind, die aber für unseren Text extrem wichtig sind und für unser Verständnis. Und zwar sind die Worte weil, wissen und bewirken. Also nochmal Vers 3 lesen. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Dass das standhafte Ausharren aber Bewährung bewirkt. Die Bewährung aber Hoffnung bewirkt. Der letzte Punkt, wo wir noch reingehen, ist: erfreue dich fester Gewissheit. Ich möchte, dass du hier siehst, wie Paulus argumentiert. Ich möchte, dass du siehst, wie die Bibel argumentiert und was sie nutzt, um dir feste Gewissheit zu geben. Er sagt, weil wir wissen. Und diese Verbindungswörter sind so wichtig. Piper sagt sogar, in diesen Verbindungswörtern baut er sein Leben auf, baut er seine Theologie auf. Denn es ist eine provokante Aussage zu sagen, ich rühme mich, ich freue mich, ich bin total aus dem Häuschen, wenn ich leide. Aber Gott sagt nicht einfach nur, mach das, sondern er gibt uns einen Grund, weil wir wissen. Deswegen betonen wir auch so oft und so gerne, dass wir dieses Wort Gottes hier kennen müssen. Und wenn wir diese Bibelstelle nicht hätten, die uns zeigt, was wir wissen müssen, dann würden wir es nie schaffen, uns wirklich zu freuen. Diese Freude ist nicht eine leere Freude. Du sollst nicht ein Gesicht aufsetzen, obwohl es dir schlecht geht, sondern du sollst etwas wissen. Du sollst das Wort Gottes kennen. Und wissen, dass diese Dinge in dir am Wirken sind. Und wenn es heißt, dass Leid und Bedrängnisse in uns standhaftes Ausharren bewirken, was meint es? Dass das, was mit dir passiert, nicht bedeutungslos ist. Leid hat so oft ein Gesicht in der Welt von Bedeutungslosigkeit. Von warum musste das jetzt sein? Wenn Kinder an Krankheiten sterben, wenn Frauen vergewaltigt werden, wenn jemand früh an Krebs stirbt, und ich frage, das ist doch, warum? Das hat doch null Nutzen. Und das ist das Problem von Leid, die sich jede Religion, jede Philosophie stellen muss. Warum ist Leid so schlimm? Ich will, dass du siehst, dass Leid bedeutungsvoll ist. Denn dieses Leid bewirkt etwas. Gott nimmt dieses Leid nicht einfach nur, um dich zu ärgern, nicht einfach nur, damit er Spaß daran hat, sondern er will dich formen. Und das geht durch Feuer. Und das geht auch durch Ausüben von Druck, um Unreinheiten rauszuholen, um seine Herrlichkeit zu zeigen und um dir Freude zu schenken. Und deswegen müssen wir das annehmen und verstehen und wissen, dass das Gottes Plan mit uns ist. Und dass am Ende wir rauskommen und er verherrlicht wird. Dass am Ende wir stehen und bewährt sind. Dass dein und mein Glaube echt ist. Und dass wir feste Gewissheit haben, dass das Leid, was uns passiert, nicht aus Versehen ist. Nicht, weil Gott nicht hingeguckt hat, sondern weil Gott gerade an dir wirken möchte. Und weil Gott gerade an dir am Wirken ist. Was für ein Gedanke, dass der Schöpfer des Universums, der alles gemacht hat, in dir wirkt, in dir am Arbeiten ist. Leider nicht mehr die Zeit dafür, aber ich würde gerne mit euch in 2. Korinther 4 reingehen. Schreibt euch vielleicht auf 2. Korinther 4, 16 bis 18, wo Paulus genau dasselbe sagt, wo er sagt, dass wir verwandelt werden, das Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, und dass diese Leiden kommen, und sie sind nicht bedeutungslos, sondern sie wirken in uns ein ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Dein Leid ist absolut bedeutungsvoll. Und so wie im Sport, ja, wir trainieren und das tut weh, wenn man trainiert. Ja, einen Tag danach hat man Muskelkater, aber es führt zu mehr Ausdauer. Auch so dürfen wir wissen, dass unser Leid und unsere Bedrängnisse Standhaftigkeit bewirken. Und so frage ich dich auch nochmal, wie denkst du über Leid? Und ich möchte dir mitgeben, dass du über Leid anders denkst. Dass du nicht denkst, ah, ich muss da einfach nur raus, sondern dass du es als Möglichkeit siehst. Als ein ehrfürchtiges Erlebnis, dass Gott mit dir arbeiten möchte. Und all das funktioniert eben auch nur, wenn wir richtig reagieren. Wenn wir Gott anklagen. Und wenn wir da stehen und sagen, Herr, du hast es alles nicht mehr in der Hand. Das ist nicht, wie wir in standhaftem Ausharren wachsen. Sondern wenn wir unser Vertrauen ganz in ihn setzen. Weil wir sagen, Herr, du weißt es. Und ich will das annehmen und ich will wachsen. Und ich danke dir, Herr. Ich preise dich dafür, dass du mir auch diese Kraft schenkst. Denn er ist es nochmal, der in uns wirkt. Er ist es auch, der uns diese Kraft schenkt. Ich hoffe, dass du dich freust. Auch wenn dieses Thema ein schwerwiegendes Thema ist, ist es doch unfassbar, oder? Wie so ein Thema, was in dieser Welt nur Verzweiflung vor sich bringt. Wir haben letzte Woche gehört von dem Kerkermeister, der durch dieses Leid verzweifelt war. Transformiert Gott nun Leid zu Freude? Was für ein unglaublicher Gott. Wer könnte ihm irgendetwas geben, ihm irgendeinen Rat geben, der so etwas bewirken kann, der Leid zu Freuden führt? Und ich hoffe, dass du dich erfreust an der Herrlichkeit, die dir bevorsteht. Einerseits sie zu sehen, andererseits selbst in sie verwandelt zu werden. Dass du dich erfreust, dass die Leiden in deinem Leben wirksam sind. Dass Gott in dir wirkt und arbeitet. Und dass du dich erfreust, dass dadurch, wenn du bestehst, dass du feste Gewissheit haben darfst. Dass dein Glaube echt ist. Und dass du auch bereit bist für weitere Herausforderungen. Und deswegen für diejenigen von euch, die wie ich vielleicht noch wenig Leid erfahren haben, nehmt diese Stelle und bereitet euch vor. Leid wird kommen. Auf die eine oder auf die andere Art und Weise. Und ich möchte, dass ihr wisst, wo ihr hingehen könnt. Ich möchte, dass ihr diese Verse kennt und wisst, wo das Schlachtfeld ist für eure Freude, wenn Leid da ist. Und auch jetzt schon könnt ihr diese Verse nehmen und jemanden finden, der in Leid ist. Und ihr könnt ihn ermutigen. Und ihr könnt diese Verse nehmen und ihm zeigen, schau hier, Gott arbeitet an dir. Gott wirkt in dir. Und weißt du, dein Glaube ist echt. Und du wirst in Herrlichkeit sein bei ihm. Und nimm diese Verse und denk dadurch und arbeitet mit diesen Warums und Dens und Weils, um ihm zu zeigen, dass feste Zuversicht auf uns wartet. Und für diejenigen von euch, die gerade im Leid stehen, nehmt euch dieses Schlachtfeld an. Und dann morgen, wenn ihr euch verloren fühlt und wenn ihr in diesen Kämpfen seid und wenn ihr nicht weiter wisst, dann nehmt diese Wahrheiten und predigt sie zu euch. Predige zu deiner Seele und sage, Seele, verzage nicht, du musst nicht ermatten, weil ich weiß, dass mein Erretter lebt und dass er in mir wirkt, dass ich eines Tages diese Herrlichkeit sehen werde. Und ja, jetzt bin ich im Leid. Ja, jetzt bin ich krank, aber ich werde geheilt werden. Und ich werde durch seine Kraft all diese Dinge überstehen. Weil er mein Gott ist. Kein Krieg mehr, sondern Frieden. Ich habe Zugang und ich darf nun in dieser Gewissheit stehen, dass Bedrängnisse in dir wirken. Falls du Christus nicht kennst, will ich dir sagen, dass Leid in dieser Welt absolut bedeutungslos ist. Alles, was du durchmachst, alles Leid, was du erfährst, wird am Ende für nichts sein. Aber ich möchte, dass du siehst, wie Gott dieses Leid verändert hat. Ich möchte, dass du seine Herrlichkeit siehst und erkennst, dass es einen Gott gibt, der mächtig ist, auch dich zu retten. Und auch dein Leid zu transformieren. Und dein Leid auch dahin zu führen, dass du Gott verherrlichen kannst. Einige von euch kennen hoffentlich die Geschichte von Jim Elliot. Ein Mann des Glaubens, der in Südamerika gedient hat, um die Aucas zu erreichen. Ein Volk, was keinen Kontakt zu anderen Menschengruppen hat und ziemlich barbarisch ist. Und das, was Jim gemacht hat und seine Freunde, war beeindruckend. Sie haben gedient und jahrelang versucht, Kontakt mit diesem Volk zu haben. Und 1956 war es dann soweit. Jim und vier seiner Freunde haben diese Aucas getroffen, haben Kontakt mit ihnen gehabt und haben versucht, eine Beziehung aufzubauen. Und alles sah herrlich aus, alles sah wunderbar aus. Und eines Tages haben sie sie angegriffen. Und alle von ihnen sind gestorben. Was denkt ihr, wie es den Frauen ging? Was muss den Kopf durch den Kopf der Frauen und der Kinder gegangen sein, die da waren in Südamerika, ihr Leben aufgegeben haben für diese Aucas, und diese Aucas haben nun diese Männer hingerichtet? Bedrängnis hat sie getroffen. Und was ist unsere natürliche Reaktion? Zorn, Ärger auf diese Aucas und auch auf Gott. Aber Elizabeth Elliot war eine unglaubliche Frau. Elizabeth Elliot hat nicht nur diesen Aucas gegeben und ist dann nach Hause gegangen. Elizabeth Elliot hat ihre Tochter und auch andere Frauen genommen von den Männern, die umgebracht wurden. Und sie sind zu diesen Aucas gegangen. Und sie haben ihnen gedient. Und sie haben ihr Leben weiterhin für diese Aucas hingegeben. Und auch das war nicht immer leicht. Auch hier waren viele, viele Prüfungen involviert. Was für eine unfassbare Reaktion diese hatten. Und sie haben dieses Leid genommen und sind nicht weggerannt und waren verärgert auf Gott, sondern sie haben ihm vertraut. Sie haben gesagt, Herr, dein Wille geschehe, nicht meiner. Ich weiß, dass du in meinem Leben wirken willst. Und wie hat Gott durch das Zeugnis von Elizabeth Elliot gewirkt, frage ich dich. Was für ein Zeugnis es war für andere Missionare, sie zu ermutigen, weiterzumachen und dran zu bleiben und in den Anfechtungen standhaft zu bleiben. Was es für ein Zeugnis für die Christen weltweit ist, sich anderen hinzugeben. Und sie selbst war voller Gewissheit. Ich werde die Herrlichkeit meines Herrn sehen. Und bis dahin werde ich ausharren. Und ich werde mich freuen an dieser Bewährung, die ich haben darf in ihm. Und so sagt sie in einem Buch, Gott verweigert uns nie die Wünsche unseres Herzens, es sei denn, um uns etwas Besseres zu geben. Glaube mir, Leid ist besser als jede Gesundheit und jeden Reichtum, den du in der Welt haben kannst, weil Gott in dir wirkt durch diese Leiden. Lasst uns beten. Herr, ich danke dir für dein Wort. Und es ist ein gewaltiges Wort, Herr, wo wir sehen dürfen, Herr, wie gewaltig du bist und wie unfassbar reich der Reichtum deiner Weisheit ist. Denn Herr, wer ist ein Gott wie du, der all das bewirken kann? Der es schaffen kann, nicht nur Leid zu drehen in Freude, sondern dieses Leid direkt zu nutzen. Und so schenk uns, Herr, dass wir uns freuen in den Bedrängnissen. Dass wir nicht uns trotz dieser Bedrängnisse freuen, sondern dass wir uns in diesen Bedrängnissen freuen. Herr, es ist so schwer für uns als natürliche, gefallene Menschen, aber Herr, es ist möglich durch dich. Und so bitte ich dich, Herr, dass du Trost schenkst, für die, Herr, die leiden, und dass du ihnen diese Kraft schenkst, auszuharren. Und dass wir, Herr, uns auch bewähren. Denn Herr, wir wollen deine Herrlichkeit sehen. Es ist etwas, wonach wir schauen, woran wir uns erfreuen wollen. So bitte ich dich, Herr, für Kraft, die übernatürlich ist, die nicht aus uns kommen kann. Dass wir alles vermögen durch dich. Denn Herr, dir sei die Ehre in deinem Volk. In deinem Namen, Herr Jesus, beten wir. Amen.